Der Lehrer-Podcast. Von den ersten Schritten bis zum täglichen Spagat im Klassenzimmer. 45 Minuten zwischen Tafel, Tests und Teamarbeit. Ihr hört Lehrkraft, bester Job der Welt mit Alex und Tobi.
Nächstes Zitat. Schule wäre ja so schön, wenn die Schüler nicht wären.
Und dann steht ein Lehrer mitten in der Veranstaltung auf, fast mit Tränen in den Augen, zitternder Stimme und sagt nur, wir vergehen uns an den Kindern, wenn wir das machen. Ich werde diesen Moment nicht vergessen. Ich bin fast 18 und habe keine Ahnung von Steuern, Miete oder Versicherungen. Aber ich kann eine Gedichtsanalyse schreiben. In 4 Sprachen.
Ja, moin zusammen zu einer neuen Folge Lehrkraft, bester Job der Welt. Heute geht es um ein wichtiges Thema in der Form, dass wir alle, die wir als Lehrkraft täglich in die Schule gehen, Sprüche und Zitate hören, die uns immer wieder über den Weg laufen. Und wir wollen uns heute mal angucken gemeinsam, was das für Zitate sind, die Tobi und mich so beeinflussen und denen wir täglich ausgesetzt werden und was das eigentlich mit uns so macht. Und von daher begrüße ich den lieben Tobi, den ich hier schon sehe, ganz, ganz herzlich. Hi Tobi!
Hallo Alex, hallo alle im Raum hier, die noch bei uns zuhören.
Wie gesagt, es geht um Zitate und ich glaube, jeder, der zuhört und Lehrkraft ist, der weiß es, wie es ist, wenn man sich vielleicht diverse Sprüche anhören muss im Lehrerzimmer oder auch in den Klassen oder auch vielleicht von Eltern oder anderen in der Gesellschaft, die meinen, etwas oder ihren Senf dazugeben zu müssen, wenn es um das Thema Schule geht. Und von daher machen wir das heute so ein bisschen wie beim Tennis, lieber Tobi. Wir hauen uns diese Sätze einfach mal um die Ohren und teilen anschließend mit, was wir darüber denken. Aber Tobi, du hast ja auch eine gewisse Methode ausgedacht, wie wir das heute machen. Stell doch gerne mal vor, wie wir das gleich starten.
Yes, also wir droppen ja nicht einfach nur Zitate und quasseln dann darüber, sondern wir gehen da ein wenig systematisch ran. Erstmal, ich freue mich voll auf die Folge, weil die ist jetzt nicht so richtig durchgeplant, außer dass Alex und ich ein paar Zitate vorbereitet haben. Wir gucken mal, wo uns das Ganze hinträgt. Ne? Was triggert uns am meisten? Wo haben wir am meisten Impulse, die wir setzen? Folgendermaßen gehen wir vor. Alex und ich haben ein paar Zitate vorbereitet, die uns so ein bisschen triggern, auf die Palme bringen oder inspirieren. Die lesen wir gegenseitig vor und der andere ist dann dran, sich zu überlegen, von wem könnte dieses Zitat stammen? Und jetzt so ein kleiner psychologischer Kniff. Welches Bedürfnis steckt hinter diesem Zitat? Und wie gehen wir damit um? Denn so intensiv Aussprüche auch sein können, wir kennen ja diese plumpen Bierparolen, wie heißen die, Brauhaussprüche oder irgendwie von der Kneipe oder so. Dahinter steckt ja meistens, so plump eine Aussage auch ist, dahinter steckt ja meistens ein Bedürfnis. Und dieses Bedürfnis versuchen wir mal zu extrahieren, um dann zu überlegen, ja, wie gehen wir mit so einem Spruch um? Alex, bist du dabei?
Natürlich bin ich dabei. Ich freue mich schon richtig drauf, ja?
Ohne Witz, ich freue mich auch schon sehr. Anfangen, ja? Ja. Mhm. Ach, ja. Ich bin auch so ein bisschen heiß. Komm, leg du los mit deinem ersten Zitat. Ich bin gespannt.
Ja, also erstmal, ich musste echt aussortieren, weil ich habe mich dran gesetzt und habe so viele Zitate gefunden. Aber wir wollen ja heute so, ja, 5 von jeder Seite aus, ne? Vielleicht plus, minus, 1, 2. Aber ich habe eigentlich viel mehr gefunden. Also, ich möchte einfach mal mit Zitat Nummer 1 starten. Und zwar, lieber Tobi, das haben wir doch schon immer so gemacht.
Das ist auch mein erstes Zitat, was ich rausgesucht habe. Okay, Alex, da haben wir schon mal eins weniger in unserem Köcher. Genau den Spruch habe ich auch rausgesucht. Von wem kommt es? Okay. Es könnte potenziell von jedem kommen, ne? Es könnte von Lehrkräften kommen, vor allem von denen, die so ein bisschen konservativer unterwegs sind und nichts ändern wollen. Es könnte aber auch von Eltern kommen, die irgendwas mit ihren Kindern machen, was wir nicht so gut finden. Und es kann von Schülern kommen, die, weißt du, irgendwie ein Blatt so und so ausmalen oder schreiben und wir sagen, nee, mach doch mal so. Nein, das habe ich schon immer so gemacht. Meine kleine Schwester hat mal gesagt, auf die Frage, warum sie, ich weiß nicht mehr, da war sie 5 oder so, auf die Frage, warum sie irgendwas auf eine ganz komische Art und Weise macht, guckt sie mich mit 5 Jahren an, und da steckt tiefe Weisheit drin, sagte der 5-jährige Pfropf, Papa, Tobi, weil meine Schwester, Tobi, da kann ich nichts für, so bin ich halt geboren. Ist halt schon eine schöne Ausrede, ne, um es sich gemütlich zu machen. Welches Bedürfnis steckt dahinter? Wir können ja jetzt mal systematisch angehen. Von wem es kommt, haben wir gesagt. Welches Bedürfnis steckt dahinter, wenn Menschen sagen, das haben wir schon immer so gemacht? ich würde mal annehmen, dass dahinter ein großes Bedürfnis nach Sicherheit steckt. Die Sicherheit, Dinge
absolut
richtig zu machen, dass man eine Komfortzone hat, in der man sich geborgen fühlt, dass man vielleicht so ein Schneckenhaus hat, in dem man sich gut fühlt und wo man auch seine Fühler nur ein bisschen raussteckt. Das Bedürfnis ist also gar nicht Abwehr von was Neuem oder so, sondern sich sicher zu fühlen. Und jetzt stellt sich ja für uns dann die Frage, wie vermitteln wir anderen die Sicherheit, die sie brauchen und geben trotzdem Impulse zur Veränderung? Mhm, ja, gut. Ja. Und das kriegt man ja dann hin durch eine Gegenfrage. So etwas wie, was ist dir denn daran besonders wichtig? Ich gehe mal zu Kollegen, die zum Beispiel, was weiß ich, hier 45 Minuten Taktung pro Schulstunde oder so. Weißt du, ist ja so ein Klassiker. Das haben wir schon immer so gemacht. Warum sollten wir das ändern? Warum ist dir das denn so wichtig? Was gibt es dir und den Schülern, wenn wir das beibehalten? Und wenn wir an diese Ursachen rankommen, ich glaube, dann brauchen wir kein gewieftes Gegenargument, womit wir das aushebeln, diesen Spruch, sondern wir kommen an die Wurzel dessen, was diese Person uns eigentlich sagen will. Und wenn wir die Wurzel haben, die Bedürfnisse, dann findet man immer einen Zugang, bin ich der festen Überzeugung. Zum Beispiel Das Bedürfnis nach Sicherheit in der Unterrichtstaktung und im Alltag, da kann man auch drauf Rücksicht nehmen mit einer 60-Minuten-Taktung. Alex, wie stehst du zu dem Spruch? Das haben wir schon immer so gemacht.
Ja, da steckt schon viel drin bei dem, was du sagst, ne? Also es ist tatsächlich, glaube ich, erstmal dieses Sicherheitsbedürfnis und ich beschäftige ja mich auch immer mal wieder damit, was uns eigentlich zur Veränderung führt und uns wirklich mal mutig werden lässt. Und ich finde, dieser Satz, das haben wir immer schon so gemacht, ist halt Zeug davon, ich brauche diese Sicherheit, ich stelle das jetzt auch mal nicht in Frage, auch wenn sich's eventuell lohnen könnte, hinterfrage das nicht, aber es gibt mir genau diese Sicherheit, was du sagst, ne? Und Veränderung beginnt immer damit, dass ich jetzt auch wirklich einen Sinn darin entdecke oder jemand anders mir das total, ja, begeistert, also dass ich denke, wow, stimmt, das wäre eine coole Idee. Ne, also wenn ich diesen Gedankengang habe, dann will ich mich vielleicht verändern, aber es hängt auch damit zusammen und das ist vielleicht auch so ein bisschen subjektives Empfinden, dass ich glaube, dass viele Erwachsene und vielleicht umso älter sie werden, ich will das jetzt nicht verpauschalisieren, aber ich glaube wirklich, dass viele diese Begeisterungsfähigkeit nicht mehr haben und wir die ganz schwer erreichen können. Ich wage mich sogar so weit zu sagen, dass der Beamtenstatus an sich nicht gerade förderlich ist für sowas. Also innovativ zu sein, ich muss es ja nicht. Und vielleicht habe ich auch, also ich persönlich im Hinterkopf, da kommt einer mit einer Idee, oh shit, welchen Mehraufwand habe ich jetzt? Ne? Also wenn ich jetzt neues pädagogisches Konzept probiere oder neue Methoden ausprobiere, ja, nee, ich weiß ja, dass meine anderen Methoden, die ich so verwendet habe, ja eigentlich auch ganz gut immer funktioniert haben.
Meine Arbeitsblätter von vor 30 Jahren, die immer noch mit diesem Lithografie-Kopierer.
Ja, wir kennen das doch alle.
Kopiert sind. Ja.
Ha, genau. Ne, wir kennen das ja alle. Das ist wirklich dann schwierig. Von daher würde ich sagen, den Spruch hören wir immer wieder. Wir müssen nur darauf aufpassen, dass er uns nicht entmutigt. Und gerade wenn aus dem ganzen Kollegium so Sprüche kommen, du willst was Neues machen, ne? Und dann kommen im Prinzip nur Gegenargumente, die sehen das ganz nüchtern und holen einen so runter von seiner eigenen Euphorie. Oder?
Dazu, ich stimme dir total zu und würde gerne noch einen psychologischen Effekt ergänzen, der damit zusammenhängt, nämlich den der Verlustaversion. Das habe ich mal in so einem Marketingkurs gelernt, dass Menschen Verluste immer höher mental einpreisen als das, was sie gewinnen können. Mhm. Das heißt, ein Gewinn von 10 Euro wird mental als weniger wertvoll und gewichtig eingepreist als ein Verlust von 10 Euro. Und weil wir Verluste höher mental wahrnehmen und sie stärker spüren, sind wir natürlich auch verlustaversiver und haben mehr Angst vor Verlusten. Ich glaube, wenn man eine realistische Kosten-Nutzen-Rechnung von vielen Dingen aufstellt, die transparent zeigen, schau mal, dies gewinnst du, das ist der Preis, dann kann es helfen, zumindest diesen unbewussten psychologischen Effekt noch ein bisschen auszuhebeln. Das ist ja das, was das macht man im Marketing dann, um Kaufhemmnisse, um Kaufhürden auszuhebeln. So etwas wie, dann steht unten drunter unter so einem Preis sowas wie 100% Geld-Zurück-Garantie, weil die Leute dann weniger Verlustängste haben für ihr Geld. Und außerdem bekommst du dies und jenes noch dazu. Und das ist auch im Marketing, ist das so ein bekanntes Phänomen. Der Verlust von Dingen wiegt wertvoller als das, was man gewinnen kann.
Ja,
Alex,
ja.
Ich habe das nächste Zitat.
Komm,
ich würde dir das gerne direkt. Mein erstes Zitat heißt: Da wird nichts dran geändert. Das haben wir schon immer so gemacht.
Ja,
ja, das hatten wir schon. Ja. Ne?
Zwei doofe Eingedanke.
Ich hab ein zweites Zitat. Du überlegst dir bitte, von wem das kommt. Ich bin fast 18 und habe keine Ahnung von Steuern, Miete oder Versicherungen. Aber ich kann eine Gedichtsanalyse schreiben. In 4 Sprachen.
Könnte von mir sein vor 25 Jahren, ja, so ungefähr. Ja, gut, das ist halt was. Also es kommt von Schülern, ne, die halt kurz vorm Ende der Schulzeit sind und vielleicht auch ein bisschen ernüchtert, resignierend, enttäuscht sind vom Bildungssystem. Dass sie halt einfach sagen, okay, wir kriegen hier total viele Dinge beigebracht, aber die lebensnotwendigen Dinge eben nicht. Das Bedürfnis, was dahinter steckt, ja ganz klar, wer bringt's mir denn jetzt bei? Ne? Also das ist natürlich schon, da habe ich schon Angst, dass ich die Skills für mein Leben, die wirklich jetzt wichtig wären für mein Leben, eigentlich gar nicht so vermittelt bekommen habe, zumindest die fachlichen nicht, in der Richtung. Und tatsächlich müsste man jetzt mal reinschauen, aber ich meine, dass halt, ne, wie gehst du mit Steuern um und so weiter, steht halt in keinem Lehrplan. So, das heißt, dass dann per se die Lehrkräfte sich nicht dazu ermutigt fühlen, das jetzt irgendwie neben dem Lehrplan jemandem zu zeigen oder einer ganzen Klasse zu zeigen. Ne? Mhm. Wobei man ja, das ist ja das Interessante, wir hätten ja ein klares Warum, wir reden so häufig drüber, Hattie hat es auch gesagt in seiner neuesten Studie, du musst dieses Warum immer liefern können, warum bringst du den Schülern etwas bei, ne? Und bei so lebensnahen Themen, ja, da stellt sich das Warum ja eigentlich von selbst auf, ne? Wie siehst du das?
Also es ist ja total legitim, was die sagt. Ne? Dieses Zitat ist übrigens ein total bundesweit bekanntes Zitat von vor, schlag mich tot, 15, 20 Jahren, von einer damals Schülerin, die Naina heißt und die diesen Tweet auf damals noch Twitter abgesetzt hat und eine riesige Kaskade, eine bildungspolitische Diskussion ausgelöst hat. Mhm. Und das ging dann bis in den Feuilleton von der Zeit und Süddeutsche und was weiß ich. Und alle haben ihren Senf dazu getan. Eigentlich sagt die Schülerin ja, sie äußert ja Kritik am fehlenden Lebensweltbezug der Curricula. So würden wir Lehrer das ja sagen, ne? Das, was wir in der Schule lernen, hat häufig nichts zu tun mit der echten Welt. Nicht für die Schule lernst du, sondern für das Leben. Trifft es halt ganz oft nicht. Und ich unterschreibe voll, was sie sagt. Warum soll ich das lernen? Ja, du sollst es lernen, weil es im Lehrplan steht. So, was sagst du deinen Schülern, wenn deine Schüler dir sagen, Herr Böhle, warum soll ich das lernen? Und du weißt selber nicht, warum die das lernen sollen. Habt ihr so Themen?
Also mir ist, klar haben wir so Themen, wo ich mich selber frage, muss das jetzt sein? Ist das jetzt wirklich legitim? Also wo ich mir selber die Warum-Frage stelle. Mhm. Und dann ist natürlich blöd, wir reden immer so häufig drüber, dass man halt, ne, von seinem eigenen Stoff noch ganz angetan oder begeistert sein sollte. Aber da, genau an den Stellen fällt es mir ja selber auch manchmal total schwer.
Mhm. Und, ich spiele mit Schülern. Entschuldigung, bitte.
Ja. Nee, was mir nur noch einfällt, das ist quasi ein Zitat, was ich jetzt nicht aufgeschrieben hatte, aber ein Zitat, was mir so richtig im Kopf geblieben ist, was super dazu passt, das war eine 11- oder 12-jährige Schülerin, ich meine in einem Beitrag, in einem Vortrag von Margret Rasfeld, die sagte, ziemlich traurig, mein Leben ist die Schule, aber die Schule ist nicht das Leben.
Mhm. Das ist gut, das ist auch ein schönes Zitat, ja, das trifft das auf den Punkt, ja.
Ja, und sowas von einer Schülerin zu hören, das ist, ja, es hat mich ganz schön, merkst ja selber, ne, weiß ich heute noch, das ist schon Jahre her,
dass
ich
das gehört habe. Du hast wieder dein bedrücktes Gesicht, ja.
Ja, natürlich, aufgrund eines solchen Satzes stellst du doch wirklich total vieles in Frage. Also,
ja, alles.
Wir reden über Veränderung, haben wir eben, ne? So, und wenn mich ein Satz mit ermutigt hat, mich selber auch zu verändern, weil ich manchmal ja ein paar verrückte Sachen mache, auch, dass ich rausgehe und lerne im Freien und in der Realität und mit Projekten und so weiter, dann ist diese Schülerin war ein Baustein dazu, glaube ich, weil ich auch, also der wirkte so nach, ne? Ich mir denke, ja, dann raus ins Leben und Dinge versuchen.
Ich hatte auch mal eine Phase, da habe ich mich so ein bisschen gezofft mit meinen FachkollegInnen. Ich sage jetzt mal nicht, in welchem Fach, weil wir einen Inhalt im Curriculum haben, den ich absolut dämlich finde. Der war Abitur notwendig und ich habe einfach gesagt, ich unterrichte den nicht. Ich gehe das Risiko, persönlich ein, dass wenn das im Abi drankommt, ich nehme es auf meine Kappe und so. Total riskant. Würde ich heute auch so nicht mehr machen. Heute spiele ich mit meinen Schülern echt mit offenen Karten und sage, Leute, dieses Thema braucht ihr später nicht. Mich langweilt es total. Wir machen das jetzt so schnell es geht, so komprimiert wie möglich und guckt mal, wie schnell wir da durchkommen. Und wenn man es so fährt, ist meiner Erfahrung nach die Motivation vielleicht nicht super hoch, aber man kommt effektiv durch. Und ganz ehrlich, bei manchen Themen denke ich mir, im Französischlehrbuch habe ich Kapitel. Ich überspringe einfach manchmal zwei Kapitel und sage, Leute, was interessiert mich das Leben eines Bauern im 18. Jahrhundert in Frankreich? Überhaupt nicht, euch interessiert das auch nicht. Lektion wird übersprungen, fertig. Mut zur Lücke. Übrigens ein Zitat von einer Dezernentin, die ich damals persönlich kannte, die sagte immer, Mut zur Lücke im Lehrplan, Mut zur Lücke.
Guck mal, das sagt sogar eine Dezernentin. Ja. Wahnsinn.
Ja, hat eine Dezernentin gesagt. Mut zur Lücke, sagte sie, ja.
Also gerade für die zuhören, ne, die jetzt gerade neu im Job sind und natürlich krampfhaft irgendwo an Lehrplänen festhalten wollen, finde ich das super, was du sagst, Tobi, ne? Dass man einfach sich manchmal eben ermutigt fühlt, Lücken zu lassen, oder manchmal gibt's das ja auch nicht her. Und ich habe auch so ein bisschen ein Problem damit, wenn wir so überfüllte Lehrpläne haben, dass du halt überall nur an der Oberfläche kratzt, wenn du alles versuchst, jetzt wirklich abzudecken. Ne? Ja. Weil sehen wir das Ganze doch mal ganz realistisch. Da steht dann für 40 Schulwochen, hast du irgendeinen Plan, so zwischendurch ist da irgendwie noch ein beweglicher Ferientag und da ein Feiertag, dann bist du selber mal 2-3 Wochen krank. Du und ich, wir haben beide Kinder, es kann auch mal sein, dass man zu Hause bleiben muss, weil ein Kind krank ist. So sieht doch die Realität aus. So, und wenn ich dann mich noch unter Druck setze, um zu meinen, ich muss jetzt den kompletten Lehrplan durchkriegen, ey, hallo, dann sind wir wieder ein Stückchen weiter Richtung Burnout oder irgendwelchen solchen Geschichten, ne?
Ja. Alex, ich erinnere mich noch an eine Höllenveranstaltung, Implementationsveranstaltung von meinem Fach Pädagogik. Dezernentin lädt alle möglichen Fachrepräsentanten von allen möglichen Schulen ein. Tohuwabohu, es ging um den neuen Lehrplan und der natürlich auch wieder überfüllt. Und die arme Dezernentin weiß, dass er überfüllt ist und sie kann da nichts für, weil da so viele Stakeholder mit drin sitzen. Und dann steht ein Lehrer mitten in der Veranstaltung auf, fast mit Tränen in den Augen, zitternder Stimme und sagt nur: Wir vergehen uns an den Kindern, wenn wir das machen. Ich werde diesen Moment nicht vergessen, in dieser Aula für diese einen Schule hier in Essen. Richtig geil. Und da ist dann dieser Spruch entstanden von der Dezernentin: Mut zur Lücke. Du musst nicht alles im Detail machen. Wenn man es dann pro forma angeschnitten hat, ein Thema, dann ist auch der Formalität Genüge getan, ne?
Boah, wie toll, dass der Lehrer sich, also da muss es ja in ihm gebrodet haben.
Der hat richtig gebetet,
Ende,
der war richtig so voller Wut und Enttäuschung. Und vergehen uns und unsere Kinder. Also spricht halt das aus, was viele denken. Es gab dann auch Applaus und Standing Ovations und so. Und diese arme Dezernentin, die halt auch, sie repräsentiert halt auch ein System, was sie selbst schlecht findet, würde ich mal annehmen.
Und muss dann es dann da repräsentieren. Und,
ja, sie muss es repräsentieren, genau, richtig, ja. Alex, nächstes Zitat. Ja. Sonst kommen wir nicht durch, komm. Du bist dran.
Nächstes Zitat. Schule wäre ja so schön, wenn die Schüler nicht wären.
Vielleicht habe ich das auch schon mal gesagt. Ja, genau. Oh, okay.
Aha.
Wir gehen mit unserer Struktur dran. Wer hat's gesagt? Ich gehe mal ganz stark davon aus, dass das Lehrer sind, die das sagen. Welches Bedürfnis steckt dahinter? Ich glaube zum einen das Bedürfnis nach Wahrnehmung der eigenen Situation. Und Humor wird genutzt, um das Ganze ein bisschen zu entschärfen, weil die Wahrheit für die Lehrkraft vielleicht etwas zu hart ist und sie das auch weiß. Warum sagt man das? Schule wäre so schön, wenn die Schüler nicht wären, weil man irgendwie unzufrieden ist, das aber nicht so sehr an sich ranlassen will, weswegen man einen Abwehrmechanismus nutzt, nämlich den des Humors. Okay, wie geht man auf so ein Bedürfnis ein? Ja gut, wenn einer das so en passant als Witz sagt, meine Güte, lacht man drüber und sagt, ja, guter Witz, also geht nicht weiter, ne? Ansonsten würde ich sofort wieder nachfragen. Ich merke, meine typische Reaktion ist das Nachfragen. Was ist denn los? Ja. Erzähl doch mal, was ist denn los? Wer hat dich schon wieder genervt hier? Was hat der oder die gemacht? Irgendwie sowas, ne? Das Bedürfnis. Ja. Vielleicht ist es auch ein Bedürfnis nach Verbindung und Austausch. Lehrer, die sowas sagen, Lehrkräfte, die sowas sagen, haben vielleicht einfach das Bedürfnis, sich mal auszutauschen und auszukotzen oder so. Wie siehst du das Zitat, Alex?
Ja, sehe ich ganz genauso. Also erstmal, ne, wir versuchen jetzt hier irgendwie vernünftig auf solche Zitate zu antworten. Mhm. Und klar könnte man jetzt sagen, oh, das geht gar nicht und so weiter. Aber man muss es, glaube ich, wirklich erstmal situationsabhängig sehen. Ne? Wenn es jetzt einfach so, du kommst halt mal genervt rein, hast vielleicht sogar noch ein kleines Lächeln im Gesicht und oh, manchmal könnte Schule so schön sein, wenn die Schüler nicht wären. Ne, wenn du das, es kommt ja immer noch mal darauf an, wie sich das deuten lässt, die Aussage des Kollegen, der Kollegin. Ja, ich würde jetzt auch sagen, das kann mir auch schon mal rausgerutscht sein. Problem habe ich damit, wenn es wirklich ernst gemeint ist oder dazu führt, dass du halt schon merkst, das kommt jetzt von öfter mal von irgendwelchen Seiten. Und eigentlich sag ich ja eher, dass das Umgekehrte, Schule könnte so schön sein, wenn die Bürokratie nicht wäre.
Ne? Oh, also, oh, ein Traum. Das, ja, wirklich.
Ja. Ne, das könnte man im Prinzip ja auch so sagen. Da hätte ich mehr Zeit für die Schüler, könnte mehr auf die eingehen und so weiter. Und ja, klar, aber es zeigt schon manchmal auch die Überforderung, vielleicht mit Konflikten, die da aufgekommen sind oder. Und ich finde das schon gut, Tobi, wenn du sagst, du fragst dann halt erstmal nach, so, was ist denn los, ne? Was genau passiert? Mhm. Komm, lass einen Kaffee bei trinken oder was weiß ich, wenn ich mal kurz Pause oder Freistunde habe.
Austausch ist ein zentrales Bedürfnis von all diesen Sprüchen. All diese, vor allem die negativen Sprüche, die wir haben, die dienen ja nicht unbedingt der emotionalen Provokation, sondern wollen mehr eine Reaktion provozieren, weil die Leute nach Austausch suchen.
Ja.
Stichwort Frustration, Alex. Nächstes Zitat. Überleg dir bitte zu Anfang, von wem könnte das kommen? Und dann können wir auf die Bedürfnisse eingehen. Das Zitat lautet: Ich habe einfach keinen Bock mehr.
Boah. Also, der erste Gedanke ist, das könnte von Lehrern kommen. Der zweite Gedanke ist, das könnte von Schülern kommen. Der dritte Gedanke ist, das könnte von Eltern kommen. Also von allen am Bildungssystem crazy, Beteiligten, ne? Manchmal, ja. Ne? Ja, die halt alle funktionieren müssen. Also von denen könnte es kommen. Und auch hier, klar, wenn du das Bedürfnis siehst, das ist auch wieder ein Statement, das du raushaust, wenn du überfordert bist. Lehrer mit ihrem Job, Schüler mit den Anforderungen, die an sie gestellt werden im Job, in der Schule, mit Klausuren etc. pp. Und die Eltern, die das ausbaden müssen, weil sie halt frustriert sind, die Kinder brechen, heulen zusammen zu Hause, weil sie wieder eine schlechte Note mit nach Hause gebracht haben und dennoch sind sie gefangen im System und du musst sie ständig ermuntern, ermutigen, motivieren, drillen und so weiter. Ja klar, das macht was mit dir. Ne?
Ist gruselig, wenn du sagst, gefangen im System, dann trifft das ja eigentlich auf alle Beteiligten zu. Ne? Die Lehrer sind genauso im System gefangen, gestrickt aus Curricula, Lehrplan, Stundenplänen und so. Die Schüler sind gefangen im System und haben ihre Rolle zu erfüllen. Die Eltern haben ihre Rolle zu erfüllen, auch vor Schulgesetz. Und auch die Verwaltungsebene, ne? Auch Schulleitungen, stellvertretende Schulleitungen, die Stundenplan, absolut. Vertretungsplanmacher, Ministerien, alle haben ihre Rolle zu erfüllen. Und ich würde sogar so weit gehen und sagen, sogar die Ministerinnen und Minister haben ihre Rolle zu erfüllen und können nicht einfach machen, was sie wollen, weil sie auch an politische Entscheidungen und Parteipolitik gebunden sind. Eigentlich ist in Schule niemand richtig frei.
Boah, was für ein Statement. Da weiß ich schon, dass wir das
nachher...
Und
jetzt kommt mein, ein Bekannter von mir, hier Professor Klaus Hogelmann, der hat gerade, was Freiheit und Selbstbestimmung angeht, finde ich eine richtig geile Einstellung, die er immer den Schülern sagt. Er sagt, Leute, wenn ihr euch unglücklich fühlt oder wenn ihr euch machtlos fühlt oder hilflos fühlt, dann sucht nach Gestaltungsspielräumen. Denn sobald ihr Gestaltungsspielräume aufgreift und ausfüllt, dann kommt ihr ins Tun und das gibt euch das Gefühl von Selbstwirksamkeit. Und das haben wir als Lehrer ja auch. Schulleitungen haben diesen Gestaltungsspielraum, wir Lehrkräfte haben Gestaltungsspielraum und Schüler haben auch Gestaltungsspielraum. Aber absolut. manchmal hat man vielleicht aber auch einfach keinen Bock, ne?
Du, das ist das, Tobi, was du immer sagst, was Partizipation betrifft. Also partizipieren. An welchen Stellen können unsere Schülerinnen und Schüler Einfluss nehmen auf das, was passiert? Wie sie lernen, vielleicht sogar, was sie lernen, ne? Mir ist hier noch ein weiteres Zitat, was ich jetzt aus der Reihe nochmal vorstellen möchte, im Kopf. Stefan Rupaner, der damalige Schulleiter der Alemannenschule im Wutöschingen, mit dem Zitat: Unterricht ist aller Übel Anfang.
Das ist so geil. Und er spricht mir so aus dem Herzen. Der spricht mir so aus dem Herzen.
Ja. Ja, also was ja auch heißt, die Schüler dürfen dort an der Schule, die sich ja, also lohnt sich total, das Buch mal zu lesen, Das könnte Schule machen, von Stefan Rupaner, wo Partizipation, die hat, also das ist ja das an alleroberster Stelle, ne? Die Schüler lernen im Prinzip sich ihren eigenen Plan zu machen, auch was sie wann lernen und wo sie lernen, weil es gibt ja keine Klassenräume mehr, es gibt keinen Gong und so weiter. Und hier ist wieder genau das Kernproblem. Viele Schulen wollen dieses Konzept halbwegs übernehmen, aber das, wir springen an den Anfang der Folge, würde ja wieder dieses Umswitchen im Kopf, ich müsste meine gewohnten Strukturen verlassen, das würde das ja implementieren. Was mache ich denn jetzt? Oh, 45 Minuten, der Gong fällt weg und wie, die Kinder, die können das doch nicht. Wo ich immer sagen muss, nein, sie können es noch nicht. Ne, wenn wir Erwachsenen uns da trauen und die Lehrkräfte oder ein ganzes Kollegium jetzt sagt, komm, wir sehen dann Sinn drin. Stimmt, im Sinne unserer Schülerinnen und Schüler, denen es ja sowieso ohnehin so schlecht geht wie kaum oder wie nie aktuell. Lass uns doch jetzt bitte, wir müssen das mutige Vorbild sein und müssen jetzt einfach mal so Strukturen aufreißen und vielleicht sogar den Unterricht per se in Frage stellen, wenn es andere Möglichkeiten gibt. So, und Stefan Rupana stellt es eben exzellent vor, wie es gehen kann, weil er unglaublich erfolgreich ist.
Die leben das richtig, ne? Genau. Ja. Also ist ja nicht so, dass er nur redet oder labert, sondern die haben ja die Schule hochgezogen und die funktioniert. Genau wie in Bielefeld, die Laborschule.
Ja.
Während du das gerade gesagt hast, musste ich noch an ein Buch denken, wovon ich dir, glaube ich, schon mal erzählt habe, nämlich ein Buch von einem Statistikprofessor aus Deutschland. Der hat ein Buch verfasst, das heißt, wann sind wir wirklich zufrieden? Und ist eine Analyse des Mikrozensus, aller deutschen Mikrozensusdaten, die jemals verfügbar waren und sind, im Hinblick auf die Frage, wann wir glücklich sind im Leben und zufrieden sind im Leben. Und ich will das jetzt nicht super referieren, weil es ist ein langes Buch und es sind viele Inhalte und Korrelationen, die darüber Aufschluss geben, wann ein Mensch eher glücklich ist und wann nicht. Ich breche es mal runter auf einen Satz. Glücklich sind Menschen dann, wenn sie das Gefühl haben, über ihr eigenes Leben selbst bestimmen zu können. Das ist ein Riesenprädiktor für Lebensglück, für empfundenes Glück im Leben. Und wenn Menschen sagen, sie haben keinen Bock mehr, dann ist das vielleicht einfach Ausdruck von, wie haben wir das genannt, man ist gefangen im Netz oder so.
Ja.
Dann ist es vielleicht Ausdruck genau dieser Sache. Man ist nicht irgendwie Herr seines eigenen Lebens. Und dann denke ich an Klaus Hogelmann, der sagt, mach was, such dir Handlungsspielräume. Und das ist vielleicht eine Möglichkeit, da rauszukommen.
Für mich ist das immer so, dass wir ein paar Worte mal differenzieren müssen. Und zwar, wenn ich nämlich das Gefühl habe, ich muss ständig, ich weiß gar nicht, ob wir da nicht in den letzten Folgen mal drüber gesprochen hatten, aber ich muss ständig oder ich soll ständig, dann einfach nur dafür zu sorgen, dass mehr Spielräume entstehen, wo man das machen will oder es anders machen will. Also der Unterschied zwischen den Worten wollen, müssen und sollen. Ne? Und an welchen Stellen müssen und sollen wir überall und dürfen gar nichts mehr selbst entscheiden. Und das natürlich macht mich das unzufrieden.
Von der Tradition, ich habe dir erzählt von der Tradition bei uns zu Hause, die wir jetzt eingeführt haben seit ein paar Monaten. Ne? Sobald jemand sagt, ich muss oder du musst, dann sagen alle im Chor hier bei uns zu Hause, ein Scheißdreck muss ich oder ein Scheißdreck müssen wir. Ist so ein bisschen derb und plump. Aber die Nachricht, die Message dahinter ist ja ganz klar, ne? Wir müssen erstmal überhaupt nichts. Wir befreien uns von Fremdbestimmungen und Zwängen. Und ob ich das mache oder nicht, das entscheide immer noch ich. Klammer auf, die Konsequenzen muss ich schon tragen. So ist das nicht. Aber ich entscheide. Ich bin der Autor meines Lebens.
Ja.
Alex, sollen wir zum nächsten Zitat? Die Zeit
brennt. Wollte ich gerade sagen, zum nächsten Zitat. Ich nehme jetzt einfach mal eins, was jetzt sehr zum Thema passt. Und zwar, wer oder was mich ärgert, entscheide immer noch ich.
Ich liebe diesen Spruch. Ich liebe diesen Spruch. Von wem kommt er? Von jedem Menschen, der sich schon beschäftigt hat mit seiner eigenen Zufriedenheit und seiner eigenen Einstellung. Das Bedürfnis dahinter ist ganz klar Abgrenzung, emotionale Abgrenzung von anderen Menschen. Wer oder was mich ärgert, entscheide immer noch ich. Finde ich mega gut. Ist richtig geil. Das heißt ja auch sich ärgern, ne? Eigentlich ärgert man sich nur selbst.
Genau.
Die anderen nicht. Denn ich unterschreibe das total.
Ja, da ist die deutsche Sprache so treffend, ne? Das passt sehr, sehr gut. Und ich finde auch, du bleibst halt so in dieser Selbstbestimmtheit. Das ist.
Genau, richtig. Du hast recht. Genau, das ist es.
Ja, es gibt einem eben Macht und mir ist da gleich eine Geschichte im Kopf, wo ich mal von einem Kollegen erfahren habe und jetzt kommt's, das war sehr, sehr heftig. Und zwar hat er zu einer Schülerin gesagt, bitte packen Sie doch mal Ihr Handy jetzt weg. Ich weiß jetzt nicht genau, wie er es rübergebracht hat, also das Wie, ne, aber so ungefähr der Wortlaut. Und sie sagte, du hast mir gar nichts zu sagen, du Hurensohn. So, okay. Und relativ aufgebracht und ist ziemlich ausgeflippt. Das führte dazu, dass natürlich auch eine Lehrkraft anschließend wirklich Zweifel hat, ne? Also, was passiert da und wie respektlos und man droht auch das Ganze zu pauschalisieren. Also was ist das für eine Generation, wo sich jemand rausnimmt, sowas zu sagen? Wir neigen dann dazu, das pauschal irgendwie überzustülpen in unser Denken über die Generation der Schülerschaft. Aber man muss die Einzelsituation betrachten. Ja, natürlich geht das gar nicht. Natürlich kriegt die eine Konferenz, wo es darum geht, ob sie von der Schule fliegt oder nicht.
Ja, ne? Ganz klar.
Wahrscheinlich fliegt sie von der Schule. Aber sie hat, so ging nämlich die Geschichte weiter, ich weiß hier nicht mehr ganz genau, aber es war in etwa so, Tobi, was würdest du tun? Die Schülerin hatte gesagt, dass sie an dem Tag, also erstens, glaube ich, ging es darum, dass sie schwanger war, kurz davor davon erfahren hatte.
Alter, die Schülerin schwanger? Okay, ja, es, das ist ja schon ein Ausnahmezustand.
Ja, 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 ja. Also erstens das und dann war es aber auch noch so, dass sie, glaube ich, Probleme mit ihrem Partner hatte, also dem werdenden Vater und dann an dem Morgen sie auch noch streitend mit ihm auseinandergegangen ist und die Beziehung in Frage gestellt war. Also ob die überhaupt zusammenbleiben. Und da sie jetzt drauf gewartet hat, dass er vielleicht wieder schreibt oder nicht, hat sie das Handy dahingelegt und war natürlich gar nicht bei der Sache. Und dann kam der Lehrer und sagt, kannst du mal das Handy wegpacken? Ja. Und sie, und die ist total überfordert und explodiert und reißt so einen Spruch. Ne?
Ja, ja.
Und dann natürlich weiß ich dann als Lehrkraft, wenn ich das im Hintergrund weiß, dafür muss ich mich jetzt aber auch für den Background interessieren, ne, von der Schülerin.
Dann kannst du es einsortieren, aber das hast du ja, du kannst das bei den ganzen Schülern, die man am Tag unterrichtet, ja überhaupt nicht abfragen jedes Mal.
Nein, das kannst du nicht.
Du kannst ja nicht bei hunderten Schülern, die du am Tag unterrichtest, immer nachfragen, hör mal. Ja. Bist du jetzt schwanger oder so?
Nein, das kannst du nicht. Aber also gerade bei so einer heftigen Sache, die dich ja tief ins Mark trifft, wenn du sowas von der Schülerin hörst, wer oder was mich ärgert, bestimme immer noch ich. Und sich von sowas nicht direkt ärgern zu lassen, fast sogar triggern zu lassen, sondern ruhig zu bleiben, erstmal zu gucken, aus welchem Bedürfnis heraus, ne, wie wir das jetzt auch gerade machen, aus welchem Bedürfnis heraus kam denn das Statement?
Da haben wir das Bedürfnis, ne, nach Raum.
Und diese persönliche Betroffenheit, also wenn mich jemand versucht zu ärgern, dann fühle ich mich ja manchmal persönlich betroffen und das macht was mit meinem Selbstwertgefühl.
Und dann rutschen wir aber in die Unprofessionalität, ne? Das ist es halt. Professionell bleibt es dann, wenn wir die emotionale, persönliche Ebene bei uns selbst rausnehmen. Nicht bei den Schülern, die sollen wir ja fördern. Aber bei uns selbst, nee, das nehmen wir erstmal raus.
Ja.
Hat doch was mit Macht zu tun. Wir geben Menschen Macht über uns, wenn wir uns von ihnen triggern lassen. Das ist ja ein Mittel, was manche Menschen auch bewusst nutzen. Ne? Die lösen uns dann emotional aus, weil es ihnen Macht über uns gibt. Und das ist ja auch schon spannend.
Ja. Dein Zitat?
Wir machen weiter mit, wir haben nicht mehr so viel Zeit, deswegen reduziere ich mal auf eines meiner Lieblingszitate. Ich gucke jetzt tief in Alexens Augen. Alexander, was hast du eigentlich mit deiner Lehrerarbeitszeit? Ey, ihr Lehrer habt doch 12 Wochen Ferien im Jahr.
Ja gut, das könnte jetzt von jedem erwachsenen Menschen kommen, der halt nicht Lehrer ist und in seinem Job also sich natürlich auch vergleicht und weiß, er muss von 8 vielleicht bis 16 Uhr im Büro bleiben oder 9-to-5er, ne, wie man in Amerika sagt, hat seine geregelte Arbeitszeit 8 Stunden und dann sieht er, dass die Lehrer schon um 12, 13 Uhr nach Hause kommen. Ne? Also das Bedürfnis erstmal, sich lustig zu machen, vielleicht einen schlauen Spruch zu reißen darüber und so weiter. Also das ist erstmal das Bedürfnis desjenigen, der das so behauptet. Ne? Und Stellungnahme von mir dazu, müßig. Also die Sommerferien sind Ferien, klar, Tobi, da machen wir uns nichts vor. Das ist wirklich, also wenn ich in der letzten Woche jetzt alles abgehakt habe, alles weggeheftet habe, dann mache ich echt entspannt 4, 5, 6 Wochen nichts. Wobei 5 Wochen würde ich eher sagen, danach kommen Konferenzen
sagen,
und so weiter.
Nicht, weil in der letzten ja meistens schon wieder hochfährt, ne? Genau.
Ja. Und ansonsten ist es tatsächlich so, dass dass in den Osterferien und in den Herbstferien ich viel zu tun habe, überhaupt keine Frage, da habe ich viel zu tun. Jetzt kommen dann auch weiterhin Klausuren und auch vor Weihnachten kommen wieder Klausuren und so. So, da habe ich sehr viel zu tun und in Weihnachtsferien habe ich auch, klar, nimmst du dir dann über Weihnachten und so, machst du in der Regel nichts, es sei denn, du hast jetzt super viel liegen. Das kann ja auch bei manchen Lehrern der Fall sein.
Ja, genau, richtig. Wenn du 2 Korrekturfächer hast,
Ganz genau. Und von daher, klar, könnte ich jetzt wieder so ein schlauer Spruch, Augen auf bei der Fächerwahl, bringt aber denen nichts, die jetzt zuhören und sich denken, ja, haha, ne, das ist, hätte ich das mal vorher gewusst, sind wir wieder bei den ersten Folgen, ne? Ja.
Wenn wir uns das mal durchrechnen, sind 5 Wochen Sommerferien 25 Urlaubstage. Und 25 Urlaubstage, das ist jetzt immer noch kein volles Jahresurlaubsdeputat eines Angestellten, ne? Mit 30 Urlaubstagen. Das ist ja, ja das, was die verkennen. Zwangsurlaub innerhalb der Ferien, wo alles teurer ist. Mhm. Und ein großer Teil der Zeit, zumindest bei den Kleinferien, geht für Korrekturen drauf. Aber jetzt kommt der Kniff. Die Leute, die so einen Spruch drücken, die wollen ja überhaupt nicht belehrt werden und die wollen es ja nicht besser wissen. Die wollen ja nur provozieren und jetzt sind wir wieder bei Macht ausüben. Geben wir denen die Macht, uns zu provozieren oder nicht? Und deswegen antworte ich da meistens entweder drauf, ja, wenn du meinst, dann weißt du sowas wie, pff, interessiert mich doch nicht, was du denkst. Oder sowas, wenn das einer ist, mit dem ich gut kann, dann sage ich sowas wie, ja, hättest du früher in der Schule besser aufgepasst, könntest du das jetzt auch haben. Und dann halten die meistens die Schnauze.
Ja, gar nicht mehr triggern lassen da von der von,
ja, das ist es halt. Ne? Eigentlich, ich glaube, die Leute, das zentrale Bedürfnis ist zu reizen oder so zu kämpfen. Also. Hast du auch noch einen, Alex?
Ja, passt nur dazu, ne? Lehrer haben vormittags recht und nachmittags frei.
So, genau, der Spruch, das ist es ja auch, genau. Schön wäre es, ich bin verheiratet, ich habe kein Recht nachmittags. Ich sage meinen Schülern manchmal, dass ich in meinem Ehevertrag drinstehen habe, dass ich immer Unrecht habe, egal was ist. Auch wenn ich Recht habe, habe ich Unrecht. Und manchmal glauben Schüler mir das sogar.
Sehr schön, ja, fährt man manchmal besser mit der Taktik, das stimmt.
Ich habe noch einen, Alex, darf ich noch
mal?
Den,
bist
der
du? Ja, okay, mach du zuerst. Ja.
Du überlegst bitte von wem. Die heutige Jugend ist von Grund auf verdorben, böse, gottlos und faul. Sie wird niemals so sein wie die Jugend vorher und es wird ihr niemals gelingen, unsere Kultur zu erhalten.
Ja, das kommt von irgendeinem alternden Menschen, der, glaube ich, mit sich selbst nicht so ganz klarkommt mit dem, was er sieht. Wir waren in einer letzten Folge, wo es um Thema Haltung ging, waren wir dabei, dass wir darüber gesprochen haben, wie sehr Glaubenssätze meine Wahrnehmung verformen. Ne? So, und wenn ich das glaube, die Jugend ist verdorben und keine Ahnung was, dann ist es im Prinzip, ist das ein tiefsitzender Glaubenssatz. Und jedes Mal dann, wenn ich in der Zeitung davon lese, dass Jugendliche sich geprügelt haben, dass die einen Papiercontainer angezündet haben oder was weiß ich was gemacht haben, ist das eine, bestätige ich mir meinen eigenen Glaubenssatz. Und wenn die jetzt was Gutes machen, dann lese ich es vielleicht, aber das will ich gar nicht so, das soll gar nicht so einen Stellenwert in meinem Kopf einnehmen, weil ich ja so eigentlich anders denke über die. Ne?
Richtig.
Ich denke mir dann gar nicht mehr, boah, cool, es gibt auch noch total super Jugendliche, die sich total reinhängen, oder viele machen das dann nicht. Und das ist ja mega und stelle meinen eigenen Glaubenssatz in Frage. Da müsste ich mich ja verändern. Ja,
genau.
Sondern richtig. Ich suche dann, mir dann wieder.
Genau.
Ich suche mir dann wieder die Beispiele, die mir darin recht geben. Und ich glaube auch, wenn ich das noch ergänzen darf, es ist etwas, was immer wieder von den älteren Menschen gesagt wird über die Jungen. Also ob du jetzt in 2025 guckst oder ob du in 1980 oder 1970 guckst. Ich glaube, immer haben die älteren Menschen eine Verrohung gesehen bei den Jugendlichen und immer wieder ging es dann darum, dass die ganze Welt den Bach runtergeht, wenn die irgendwann mal hier das Zepter in der Hand halten im Land. Ne?
Alex, du hast den Nagel auf den Kopf getroffen. Circa 1000 vor Christus, babylonische Tontafel. Ja. Und schon damals, weißt du, die Jugend ist heute, die Jugend von heute, ne, das ist es ja, die Jugend von heute ist von Grund auf verdorben. Und das sagen sie irgendwie alle in jeder Generation, ne?
Das Problem ist, Tobi, also wenn du dieses Denken kriegst, ne, also das ist ja dieses, du verlierst die Zuversicht, du glaubst nicht mehr an deine Schüler, du glaubst gar nicht mehr an die Jugend und fängst an, so eine Art inneren kleinen Hass zu entwickeln dieser Jugend gegenüber und wirst dann immer noch härter in deiner Gangart und in der Art und Weise, wie du auftrittst, weil die brauchen
dann
das ja.
Dann provozierst du das, genau.
Dann ganz genau, ne? Und die Jugend denkt sich, was will der alte Mann? Ja, und stellen sich vielleicht dann noch auf die Hinterbeine und geben dir richtig Kontra oder, ne, also früher konntest du die ja mundtot machen, teilweise noch mit körperlicher Gewalt, was ja schrecklich war. So die Instrumente fallen aber heute den Lehrern flach. So, und wie kannst du
Glück.
Die dann noch?
Ein
Glück. Klar.
Ja.
Aber ne, das sind dann genau solche, die sich darüber dann definiert haben, über körperliche und mentale Härte, die einzustielen.
Genau.
Ja, ich habe die erstmal eingestielt, ich habe die erstmal eingenordet. Und solche, ne, solche Dinge kommen ja auch von Lehrkräften, die einfach immer über diese Autoritätsschiene kommen wollen, was aber motivationspsychologisch sicherlich sehr in Frage zu stellen ist, ne? Ob das so erfolgreich ist. Ja.
Mir kommt, wenn wir darüber reden, gerade noch das Wort der Verbindung und Entfremdung. Das Zitat ist ein Zeichen, dass eine Person sich von der ihr nachfolgende Generation zunehmend entfremdet. Mhm. Dass die also den Kontakt verliert. Und das finde ich schon schwierig, weil das, glaube ich, ein Garant dafür ist, dass man auch unzufrieden wird mit der Welt.
Ja.
Es gibt genug alte Leute, die einfach total geil drauf sind und auch mit der jugendlichen Generation auch in Kontakt ist. Klaus Hurrellmann ist gerade schon gefallen. Hallo, der Typ ist über 80 und ist noch voll am Puls der Zeit der Jugendlichen. Und man merkt das einfach. Der wird so ein Zitat zum Beispiel nie bringen. Der wird sagen, die Jugend von heute ist so spannend wie noch nie vorher.
Absolut. Also absolut. Mhm. Und sich dieses Interesse daran zu erhalten, sich dafür zu interessieren, wie tickt denn diese Generation und warum tickt sie so, wie sie tickt, ne? Und auch einzusehen, dass sie ein Abbild dessen sind, was wir als Erwachsene aus ihnen machen, als Gesellschaft, ne? Das ist ja, wenn dann wären wir ja selber schuld, dass das
Jugend ist ein Spiegel der Gesellschaft, ja, genau,
ja. Richtig. Und ich glaube tatsächlich auch noch, dass es zumindest bei vielen wirklich der Fall ist, dass sie selbst sich, wenn sie mal ehrlich zu sich wären, damit konfrontieren müssen, dass sie selber irgendwo auch abbauen, natürlich. Mit 50, 60, keine Ahnung, in welchem Alter du halt einfach so selber merkst, deine Zeit geht langsam irgendwo schon Richtung Lebensherbst oder so. Ja. Und da kommen dann manchmal vielleicht auch so komische Gedanken auf, wo du, wenn du dann natürlich so 18, 19, 20, was weiß ich, 25-jährige lebensfrohe Menschen siehst, die halt einfach leben und Bock haben und so, dass du dir dann halt einfach so denkst, ja, also wie die da ihr Leben gestalten und so, also das, und dann missachtet man das, was die Jugend da macht und so. Ne? Und wenn du natürlich dann diese negativen Dinge hörst, vielleicht auch aus den Medien, ja, dann ist die Verlockung nahe, mit zunehmendem Alter dann zu sagen, ja, alles geht den Bach runter.
Ja, es gibt dazu einen spannenden Pädagogen, ich bin halt Pädagoglehrer, deswegen kommt man das immer, der sagt, dass das menschliche Leben aus aufeinanderfolgenden Krisen besteht. Mhm. Und eine Krise, die befindet sich am Ende der menschlichen Existenz, am Ende des menschlichen Lebens, wo es darum geht, dass man sich fragt, ob das eigene Leben lebenswert war, ob man in Bezug zur Welt gut in Verbindung steht, etc. Und Erikson, es ist Erik H. Erikson, der spricht von Lebensekel. Er sagt, dass manche alte Menschen Lebensekel entwickeln, wenn sie nicht in der Lage sind, diese Krise einigermaßen erfolgreich zu integrieren. Ekel vor der Welt und vor sich selbst. Versus sowas wie Integrität. Ich habe meinen Platz in der Welt gefunden und bin glücklich mit dem, was ich hinterlasse. Lebensekel, finde ich, trifft es manchmal bei alten Leuten.
Geht das einher mit wegfallender Selbstwirksamkeit? Zum Beispiel, weil du in Pension, in Rente gehst. Also du hast ja dein Leben lang im Beruf eine Selbstwirksamkeit erfahren. Die fällt dann aber weg. Und wenn du dann keine Aufgabe mehr hast oder dich für nicht mehr so viel Sachen interessierst, außer vielleicht, keine Ahnung, wo gehen meine nächsten Urlaube hin oder keine. Meinst du, das hat damit zu tun vielleicht?
In dem Kontext habe ich vor ein paar Tagen was Interessantes gelesen. Da ging es um narzisstische Persönlichkeiten, die sich im Alter verändern und noch garstiger werden, als sie schon in, was weiß ich, im mittleren Alter waren, so wie wir jetzt sind. Und der Autor des Artikels, den ich gelesen habe, führt es darauf zurück, dass narzisstische Personen, je älter sie werden, umso mehr Werkzeuge verlieren, um ihre Bedürfnisse auszuleben. Das heißt, sie haben immer weniger Werkzeuge, um in der Welt aktiv zu sein und ihre Persönlichkeit auszuleben. Und deswegen werden sie immer, ich will nicht sagen aggressiv für alle Menschen, aber bei Narzissten trifft es dann halt eben zu, immer aggressiver, wenn es darum geht, die eigenen Bedürfnisse einzufordern.
Das ist schlüssig. Ja. Gut, also allein darüber könnte man schon wieder eine ganze Folge machen, Tobi.
Was uns zu der Frage bringt, weil sich ja unsere Schulstunde gegen Ende nähert und Alexander und ich, so professionell wie wir sind, uns endlich mal darauf verständigt haben, was wir in der nächsten Episode besprechen. Können wir doch mal teasern, was nächste Episode kommt und dann noch zur Methode der Woche kommen, oder Alex?
Also ein Zitat, ach, Tobi.
Hau raus, ja klar.
Weil es mir so wichtig ist. Danach gehen wir und wenn wir hier Herrn Koslowski noch mal wieder mal ganz kurz warten lassen. Aber das wollte ich dir zumindest noch vorlesen. Und zwar: Behandle die Menschen so, wie sie sind und sie werden schlechter. Behandle die Menschen so, wie sie sein könnten und sie werden besser. Von wem?
Ich habe gespickt. Ich weiß, dass es von Goethe ist, weil du es mir gesagt hast.
Wir haben kurz drüber gesprochen, ja.
Stimmt. Ja, ich liebe dieses Zitat so sehr. Ich kannte es noch nicht vorher, aber da drückt so viel Zuversicht, da steckt so viel Zuversicht drin und Humanismus, dass ich wirklich versuchen würde, das auch irgendwie zu integrieren. Ne? Behandle die Menschen nicht so, wie sie sind, sondern so, wie sie sein können. Hat ja auch mit Schule zu tun. Reduziere die Menschen nicht auf ihre Fehler, die sie gerade machen, sondern hilf ihnen, so zu werden, dass sie diese Fehler nicht mehr machen und die Dinge können. Das ist schön.
Weißt du was? Also erstens das Zitat, ich musste damit abschließen, weil dieser Satz, der Hauptsatz ist, nachdem ich versuche, mein tägliches Handeln zu steuern. Das hilft mir, der Satz hilft mir an jedem Tag. Beispiel, wenn ich einen respektlosen Schüler selbst respektlos behandeln würde, dann würde ich ihn eher schlechter machen. Weil eigentlich bin ja auch ich der Erwachsene und sollte in der Vorbildrolle sein und so weiter. Und wenn der dann sieht, ey, der ist ja total respektlos mir gegenüber, er selber würde sich ja bei sich vielleicht gar nicht einsehen. Der wurde ja dahin sozialisiert, dass wir es so deuten, als wäre er respektlos und er dann vielleicht auch in unserer Wahrnehmung respektlos ist und machen das Gleiche dann mit ihm. Dann werden wir gar nichts verändern. Also wenn ich jetzt 15, 16 wäre und wäre vielleicht mal wird einen blöden Spruch raushauen, der vielleicht nicht geht bei einem Lehrer und der würde genauso zurückmaulen. Das würde mich eher noch weiter distanzieren und innerlich würde ich so eine, der kann mich mal Einstellung einnehmen. Ne?
Das macht Schubladen auf, ja klar.
Ja, Labeling, ja, natürlich.
Etikettierung, natürlich. Das ist ja das Wort dafür. Wenn du die Schublade aufmachst und die Leute in die Schublade reinpackst, dann sind sie in der Schublade.
Und eigentlich müsste ich ja denken, okay, das war ziemlich respektlos, also muss er es lernen. Was es bedeutet, auch Respekt zu haben oder sollte er lernen. Und das heißt auch, dass ich eigentlich in dem Moment noch respektvoller ihm gegenüber sein müsste, um diesen Draht zu ihm weiterhin gut zu haben und nicht zu verlieren. Weil genau das braucht er jetzt eigentlich, dass man ihm vielleicht auch
da sind
ruhig,
wir wieder bei den Bedürfnissen, ne?
Ja, dass man ihm ruhig und angemessen im Prinzip mal einfach nur vermittelt, was Respekt bedeutet, durch die Art, wie man selber zu ihm ist.
Ne? Durch das Beispiel einfach. Guck mal, so fühlt sich das an, wenn du respektiert wirst.
Genau. Ja, Tobi, jetzt weiß ich, klar, du musst nämlich auch gleich weg. Du hast familiäre Verpflichtungen. Und
ich muss meine Tochter vom Schwimmen abholen. Die steht gleich vorm Schwimmbad. Das Schwimmbad macht zu und wenn Papa nicht da ist, dann
gibt's
Ärger.
Das wollen wir nicht. Also, dann machen wir das Ende ein bisschen kürzer. Tobi, was haben wir für die nächste Folge erstmal vorbereitet?
So professionell wie wir sind, haben wir uns natürlich einen Episodenplan überlegt und wir reden nächste Episode über Digitalität. Handy, Social Media und digitale Schule. Wo führt uns das eigentlich hin, Alexander? Was hat's mit Handys auf sich? Wie viel Handy ist gut? Und was ist eigentlich eine gute digitale Schule und guter digitaler Unterricht? Vielleicht geht's in diese Richtung, werden wir mal sehen.
Ja. Genau, also würde ich mich sehr drüber freuen. Ist ja ein Thema, was uns alle total umtreibt. Ne? Und da gibt es auch viele Fachleute aktuell, wo wir Empfehlungen aussprechen können und so weiter. Und direkt das Nächste, und zwar die Methode der Woche.
Da haben wir zwei. Der Alex hat eine für Psychohygiene und ich habe eine Sicherungsmethode, die ich ganz schnell vorstellen kann. Das ist auch eine Methode, die mit Zitaten zu tun hat. Ich würde euch gerne das Zitate-Plakat vorstellen. Funktioniert so, dass du vorbereitest für das Ende der Stunde ein Plakat mit ungefähr 10 Zitaten, Bildern oder Statistiken, die irgendwie ins Themenfeld passen. Und 15 Minuten, 10 Minuten vor Stunden- oder Reihenende mit den Schülern ins Lagerfeuer gehst. Lagerfeuer ist einfach ein Platz ums Lehrerpult, wo man sich versammelt, drumherum steht und eine gute Zeit hat. So, gehst ins Lagerfeuer um dieses Plakat und anschließend sind Schüler, die sich freiwillig melden, dran, ausgewählte Zitate oder Bilder in den Kontext der Unterrichtsinhalte zu setzen. Da hätten wir zum Beispiel, ich muss keine Beispiele geben, wir sind ja alle erwachsene Lehrer, ne? Das heißt, wir sind locker im AFB 2 bis 3. Wir haben Bewegung drin, wir haben Handlungsorientierung drin und wir haben sogar sowas mit Auswählen und die Schüler können so ein bisschen neigungsdifferenziert arbeiten. Hilft meistens sehr, um auch festgefahrene Stundenenden ein bisschen aufzulockern und die Kinder nochmal aktiv zu kriegen, dass sie sich nochmal auseinandersetzen. Kleiner Kniff. Ohne ihre Unterlagen, weil die ja am Lagerfeuer stehen. Das heißt, die müssen das wirklich aus dem Kopf rausholen.
Mhm.
Alex, was hast du für eine Methode?
Also erstmal für die Laien unter den Zuhörern, AFB heißt?
Oh.
Anforderungsbereich, ja. Ne? Ja, ja. Und Anforderungsbereiche, ne? Ja, also dazu nochmal, also im Prinzip diese Methode, die du auch vorschlägst, finde ich super. Werde ich definitiv ausprobieren. Haben wir uns auch irgendwann mal drüber unterhalten. Und jetzt kommt noch eine zweite Methode, und zwar die 5-Tage-Zitate-Woche. Was hat es damit auf sich? Die zuhören, bitte, also die Lehrkräfte, bitte, wenn die nächste Woche startet von Montag bis Freitag, nehmt euch vielleicht einfach mal Zettel und Stift oder bei Handy Notizen oder so. Und wenn euch ein Satz über den Weg läuft, der euch immer wieder begleitet, der immer mal wieder fällt im Kollegium, dann schreibt euch den doch einfach mal auf. Also sammelt die Zitate, die so in einer Woche so regelmäßig fallen, im Kollegium und beantwortet folgende Fragen. Was bewirken diese Sprüche, diese Zitate eigentlich bei mir? Und wie sehr spielt es eine Rolle, ob es vielleicht von einem Kollegen kommt, der mir nahesteht oder nicht? Also hat die Beziehungsebene, spielt die da eine Rolle? Eine Ergänzungsfrage könnte sein, was machen diese Sprüche mit dem ganzen Kollegium? Ja, wie wirken die sich da aus? Also einfach mal, ja, so ein bisschen die Wahrnehmung schulen, zu schauen, was sind diese Sprüche, die häufig fallen.
Falls euch das jetzt ein bisschen zu schnell ging, haben Alex und ich natürlich alle Methoden auf unserer Homepage schick aufbereitet in einem Methodenkoffer, der immer weiter wächst, weil die Methode der Woche da schick aufbereitet wird. Klickt da auf www.lehrkraftbesterjobderwelt.de. Und wenn ihr dort auf Methodenkoffer klickt, dann habt ihr alle Methoden, die wir immer mal so vorgestellt haben. Unter anderem jetzt auch die 5 Fragen, die 5 Zitate der Woche. Wie hast du das genannt?
5-Tage-Zitate-Woche.
5-Tage-Zitate-Woche, genau. Und die Zitatplakate sind auch drauf, könnt ihr euch anschauen. Vielleicht sogar mit einer Vorlage bei manchen Methoden, dass ihr die direkt nutzen könnt.
Genau, Alexander. Vielleicht finden wir noch ein bisschen schönere Namen dafür. Tobi,
ja, müssen wir mal gucken.
Bevor
das
du zu spät
im Hintergrund, ich muss los, genau.
Nicht Herr Koslowski, genau, sondern ja, denk an deine Tochter. Wir machen ganz schnell hier Schluss. Freuen uns, wenn ihr wieder zuhört bei der nächsten Folge von Lehrkraft, bester Job der Welt. Habt euch wohl.
Bis dann, tschüss.
Bis dann, tschüss.